Lohn und Verriss. Das Studio B.
Die Vereinigten Staaten von Amerika haben den Kapitalismus nicht erfunden, aber betrachtet man die größte Wirtschaftsmacht der Welt, könnte man annehmen, sie hätten ihn am besten verstanden, weiterentwickelt, verbessert gar, ganz wertungsfrei in seinen eigenen Parametern. Alles falsch. Sie bringen ihn zur Strecke, argumentiert Yanis Varoufakis in seinem jüngsten Buch Technofeudalismus. Nun ist es immer ein bisschen schwierig, jemandes Tod vorherzusagen, wenn er noch quicklebendig erscheint. Aber so wie meine geriatrische Oma kurz vorm Himmelsflug nochmal nach einem Glas warmen Radeberger verlangte, let's fly baby, so geht's dem Kapitalismus in den letzten Jahren und speziell Monaten scheinbar so gut wie nie. Die Börsen brummen, Dividenden olé, los noch ein Aktienrückkauf. Nein, so argumentiert Varoufakis, das sieht nur aus wie Kapitalismus. Es ist etwas Neues. Wir lamentieren seit Jahrzehnten die zunehmende Ungleichheit in der Welt und dachten hoffnungsvoll, aber auch ein bisschen dumm, dass sich das nach der 2008er Weltwirtschaftskrise, nach der 2015er Euro-Krise, kam man spätestens nach der Pandemie von 2020 doch irgendwie ausgleichen muss. Alle mussten leiden, das muss doch einen nivellierenden Effekt haben. Die Schere zwischen Arm und Reich kann unmöglich noch größer werden. Doch wir haben uns alle getäuscht. Wie gesagt, wir sind alle ein bisschen dumm. Das obere Prozent, Quatsch, die obere Promille fanden Wege, die Krisen für sich zu nutzen und die gemeinschaftlichen Anstrengungen, meint neu gedrucktes Geld, in die eigene Tasche zu stecken. Die Gelddruckerei, eigentlich gedacht, je nach politischer Ausrichtung zur Ankurbelung der Konjunktur, zur Stabilisierung der Haushalte oder einfach nur um fucking Menschenleben zu retten, die Googles und Apples und Amazons schafften es, den Großteil davon in ihre Börsenkurse umzuleiten. Wie das genau passiert ist und was daraus folgt, wird im Buch Technofeudalism erklärt. Nun ist Varoufakis ein Wirtschaftswissenschaftler und damit in meiner persönlichen Wertschätzungsskala theoretisch auf ganz dünnem Eis. Wir sprachen erst letztens drüber. Manche sagen sogar, er sei ein Antisemit. Nun gut, wer ist das heute nicht? Aber Varo, wie wir Fanboys und Gals ihn nennen, hat in meiner Buchhaltung eine Menge auf der Habenseite. Er war 2015 für 6 Monate griechischer Finanzminister und was er dort geliefert hat, war zu cool. Wie er den europäischen Finanzministern vorrechnete, wie falsch das ist, was sie da machen, für die griechische Volkswirtschaft, aber auch für ihre eigenen, und wie die das nicht interessiert hat, weil es ihnen nie um irgendeine Wirtschaft fürs Volk ging, sondern um eine für die der zugrunde liegenden Wirtschaftsart namensgebenden Kapitalisten. Es war mir ein inneres EU-Parlament. Das kulminierte in einer Episode, in der Varoufakis den leider viel zu spät verstorbenen Wolfgang Schäuble mit seiner Fachkompetenz und dem hellenistischen Urglauben an die Demokratie so außer sich brachte, dass sich dieser selbst die pseudodemokratische Maske vom Gesicht riss mit dem Ausspruch, dass Wahlen nichts ändern würden, es gebe Regeln. Pech gehabt, sie sind tief in den Statuten der europäischen Gemeinschaft verankert und halt keine demokratischen, sondern urkapitalistische. Das soll man sich eigentlich nur denken, aber um Gottes Willen nicht laut sagen. Unter Schäubles Führung rächten sich die nackig gemachten europäischen Finanzminister an Varoufakis und raubten stellvertretend seine Landsleute aus. Aber das war eh der Plan. Yanis Varoufakis hielt seine schonungslose Ehrlichkeit übrigens bis nach dem Ableben des Ministers Stasi 2.0 am Lodern und hackte ordentlich nach. Dass man über Tote nichts Schlechtes sagt, ist ohnehin eine vollständig überflüssige Regel. Wolfgang Schäuble war als Politiker immer ein rücksichtsloser Drecksack. So, jetzt ist es raus. In seinem neuesten Werk Technofeudalism erklärt uns Varoufakis also in dem ihm eigenen Stil das Ende vom Kapitalismus. Diesmal schreibt er nicht an seine Tochter wie in seinem wohl erfolgreichsten Buch, sondern an seinen Vater, der Metallurg war. Diese gelegentlichen persönlichen Anreden im Text schwanken zwischen Aufhänger und Rührstück und machen mich eher wirr, aber man kann drüber hinweglesen und die Ideen dennoch verstehen. So wie es in der Antike Umwälzungen gab, ein halbes Jahrtausend vor Christi Geburt, die von der Bronze- in die Eisenzeit zum Beispiel, beschrieben oder besser lamentiert von Hesiod, gibt es diese Paradigmenwechsel auch später. Es gab den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus zum Beispiel, also von einem System, welches auf der Verpachtung von Grund und Boden, vom König bis hinunter zum Frohnbauern reichte, hin zu einem System, in dem man mit dem namensgebenden Kapital und ohne großen Grundbesitz reich werden konnte. Diese Hochzeit des Kapitalismus, der reinen Lehre, funktionierte bis zu einem Zeitraum in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, den Varoufakis, übernommen vom Ökonomen John Kenneth Galbraith, etwas steif als Technostruktur benennt und im Grunde eine finanzkapitalistische Planwirtschaft war, mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ausgedacht von und praktiziert zum Vorteil der USA. Ihr einziges Prinzip: der Dollar ist Weltwirtschaftswährung. Diese Ära ging in zwei Schritten unter. Einmal mit der Aufkündigung der Verträge von Bretton Woods und der Goldpreisbindung 1971 durch Richard Nixon und ein zweites Mal mit der Finanzkrise von 2008. In beiden Situationen trennte sich Geld vom Kapital. Man konnte auf einmal reich werden, ohne Kapitalist zu sein. Statt wie früher mit Schmerbauch, Zylinder und Zigarre im Mundwinkel und einem Sack voll Kapital Sachen erfinden und ausbeutend produzieren zu lassen, damit man sie dann irgendwelchen Deppen verkauft und dabei stinkreich wird, gab es nun neue Wege zur Yacht. Bis 2008 mit der Spekulation mit den mittlerweile altbekannten Derivaten, also finanzmathematischen Konstrukten, die mit der Realität nichts zu tun haben und dennoch irgendwie Geld abwarfen, seit 2008 wurde das nochmal einfacher. Der weltweite Finanzmarkt war mal wieder nur fast gecrashed und wir alle beobachteten horrorfasziniert, wie der Kapitalismus sich der Schlinge mal wieder entzog durch das mit Quantitative Easing herrlich benannte Drucken von Geld. Diese Gelddruckerei, immer schön verbrämt als die Rettung der Wirtschaft und damit von uns allen, you know, real, aber natürlich nur eine Rettung der Banken, wurde nochmals befördert durch die Pandemie. Dieses gedruckte Geld landete jedoch zum allergrößten Teil nie in der Wirtschaft, noch nicht mal bei den Banken, sondern fast ausschließlich in den Aktienkursen weniger Unternehmen, und zwar ausschließlich solchen, die in der Branche tätig sind, die wir heute die Cloud nennen. Diese Cloud ist ein immaterielles Land in den Wolken, in dem wir mittlerweile alle täglich 16 Stunden verbringen. Wir sitzen ohne Schlüpper in der Videokonferenz und wischen parallel TikTok. Wir versuchen zwischen 12 Werbebannern die Spiegel.de-App zu lesen und abends Netflixen und relaxen wir, weil wir vor Stress nicht schlafen können. Diese Cloud, und das ist der Clou und die große Theorie des Buches, hat aber nichts mehr mit dem Markt oder auch nur mit dem Kapitalismus zu tun. Sie ist wie ein feudales Kaiserreich aufgeteilt zwischen Königen mit Namen wie Musk, Zuckerberg und Bezos. Darunter sitzen deren Vasallen, die ihnen hörig sind, namentlich die Kapitalisten der alten Schule, die noch Zeug herstellen. Daimler, Bayer, Nestle, Hagle, die auf die Cloud-Königreiche angewiesen sind, um ihre Produkte loszuwerden, denn keiner geht mehr einkaufen. Alles ist digital. Wir, die Mittellosen, also fast alle, sind in diesem neufeudalistischen Bild nicht nur die Tagelöhner, die ihren Shit kaufen, sondern gleichzeitig auch Frohnbauern. Denn mit unserem permanenten Klicken, Wischen oder einfach nur auf den Screen starren, leisten wir Fronarbeit. Wir beackern das Land, okay, die Cloud, und machen sie mit unseren Daten zu dem, was sie ist. Auf das die Vasallen und Könige diese Daten abschöpfen können und wissen, welchen Scheiß sie uns oben oder unten reindrücken sollen. Klingt logisch und wird von Wirtschaftswissenschaftlern wahrscheinlich in genau diesem Augenblick im Grund und Boden zerlegt, wie sie so sind, die Ökonomen. Siehe mein letzter Studio B-Beitrag. Das alles liest sich faszinierend und schlüssig, aber Theorien müssen nicht stimmen und selbst ich, der ich mit Geld so gut umgehen kann wie ein schwäbischer Hausmann, der sich im Weinstüble den Frust von der Seele trinkt, weil er gerade als Leiharbeiter bei Daimler geschasst wurde, findet ein paar Löcher in Varoufakis Herleitung, aber ich werde mich natürlich hüten, dem ehemaligen griechischen Finanzminister die Fehler in seinem Buch zu Germansplaining. Wie gesagt, Theorien sind richtig oder falsch, who knows. Das Leben braucht keine Anleitung, oft reicht es, wenn dir jemand den Ansatz einer Erklärung liefert für den Shit, der dir schon lange auffällt. Dass es nur noch einen Online-Shop gibt zum Beispiel, eine Suchmaschine, die jeder nimmt, obwohl sie schon lange kaputt ist, zwei Handybetriebssysteme, die alles genauso ein bisschen anders machen, dass man nie wirklich wechseln kann, und im Kino kommen die immer gleichen Superheldenfilme mit Cliffhangern, wer guckt den Scheiß? Mit Varoufakis Buch haben wir eine Erklärung, warum das so ist, und wir realisieren, wir sollten beginnen zu handeln. Nicht um den Lauf dieser Dinge aufzuhalten, das ist ziemlich zu spät. Aber so wie sich Bauern früher kaum gekümmert haben, um den Vogt, bis er zweimal im Jahr kam, die Fron zu kassieren, können auch wir versuchen, ein richtiges Leben im Falschen zu führen. Man muss zum Beispiel nicht die FAZ abonnieren, um Reportagen zu lesen, wenn man Krautreporter lesen kann. Man muss kein Spotify haben, wenn man eine gemeinsame Musiksammlung hat, zumindest solange das alte Recht auf Privatkopie noch gilt. Man muss nicht allein versuchen, seinen nach 2 Jahren obsoleten Staubsaugerroboter zum Laufen zu bekommen. Dafür gibt es in jeder kleineren und größeren Stadt einen Ableger des Chaos Computer Club oder auch nur einen alten Mann, der den Mut und den Anschluss nicht verloren hat und dir das Ding irgendwie zum Saugen bringt. Und mal echt, wenn man Netflix kündigt, passiert recht wenig, wenn man Leute kennt, die einem erklären, dass das Konsumieren von gestreamten Videos nicht strafbar ist, egal was die Bild-Zeitung schreibt, und dass das mit einem Werbeblocker sogar recht sicher sein kann und den grandiosen Nebeneffekt hat, dass man damit die Bild-Zeitung nicht mehr lesen kann. Social Media braucht man, klar, man will nicht einsam sterben, aber Social Media ist nicht Twitter, man muss es nur mal ohne probieren. Die erste gewissermaßen urzeitliche Theorie, was dieses Internet ermöglichen wird, war doch, dass jeder mit jedem reden können wird, dass man zu einer viel größeren Anzahl von Menschen Kontakt halten, sich organisieren kann. Social Media heute ist ziemlich das Gegenteil davon. Denn es kamen diese Leute, diese lauten, Extravertierten, deren Lebensziel es ist, von möglichst vielen gehört zu werden, und schon bald war vergessen, worum es ging in diesem Internet. Das Miteinander, das Zuhören oder sich belegen, das Streiten und richtig sauer sein, aber es ging nie um das Sprechen zu möglichst vielen auf einmal. Da die Lauten am Ende immer die Erfolgreichen sind in unserem System, also reicher, hatten sie bald die Möglichkeit, diese Perversion der Theorie des Miteinander, das Schreien in 140 Worten, in die Praxis umzusetzen. MySpace, Facebook, Twitter und das, was jetzt davon als Ex dahin vegetiert, sind das Ergebnis, wenn man Idioten machen lässt. Aber die Nerds wachen endlich auf. Die Introvertierten, die keine Millionen Follower brauchen, um sich selbst zu bestätigen, die wussten schon immer, dass das Großartige am Internet nicht die Plattform, die endlose Ebene ist, sondern die Nische, die kleine Echokammer, in der man gemeinsam flüstern kann. Warum soll ein Fediverse-Account, der Übersetzungen deutschsprachiger Sagen ins Englische postet, 120.000 Follower beschallen wollen? Wenn diesem Account 3000 Leute folgen, reicht das völlig aus. Diese 3000 Follower scrollen jeden Tag über diese brillanten kleinen Sagenposts, ohne sie zu lesen, nur um ab und an hängen zu bleiben. Ist das schlimm, dass sie nicht jeden Tag hängen bleiben, jeden Post lesen, dass es nur 3000 sind? Nein, dem Autor macht es offensichtlich Freude, alte deutsche Sagen zu übersetzen, ein paar Lesern Freude, das zu lesen, ab und an. Wo ist das Problem? Unser Literaturmagazin, hier, das hier, was du gerade hörst, erhalten jede Woche 35 Freunde in ihr Postfach, und laut todsicher marketinggerecht gefälschten Statistiken öffnen angeblich 50% davon sogar die E-Mail. Wäre es schön, wenn es 1000 wären? Ich habe das leise Gefühl eher nicht. Wir müssten die Kommentare abschalten, weil Yannis Varoufakis natürlich ein ganz extremer Antisemit ist. Irgendein Idiot oder zwei würden sich verpflichtet fühlen, uns mit Hilfe von Reddit oder 4chan-Links zu erklären, dass Siri Husfeld natürlich bei Paul Auster abschreibt, weiß jeder. Bei einer Million Leserinnen unseres Newsletter würden wir dann alle Dollarzeichen in den Augen haben, und die neuesten Neuerscheinungen würden unsere Kindles zum Überlaufen bringen, und wir würden nicht mehr das lesen, was wir wollen, alte Bücher, obskure Bücher, amerikanische Novellisten aus dem 19. Jahrhundert und derlei. Aber okay, 200 Leser, das wäre schön, und ihr könnt gern dafür sorgen. Klickt den Link zum Teilen dieses Podcasts. Aber wenn ihr Besseres zu tun habt, dann halt nicht. Wir werden weiter jede Woche Bücher lesen, rezensieren, es manchmal nicht schaffen und Wiederholungen senden und uns freuen, dass es jetzt elektronisch geht und nicht wie 1985 nur mit einer Thermopapierkopiermaschine, die man nachts heimlich benutzt, um damit ein Fansign zu drucken, was außerhalb des Postleitzahlbereichs nie jemand sieht. Das alles ist kein Widerstand, keine Revolution. Der Kapitalismus ist zu Ende, wir müssen nicht mehr mitspielen, es gab noch nie was zu gewinnen. Wir sind wieder zurück im Mittelalter, und wenn man den Sagen glauben kann, die Jürgen Hubert sammelt und ins Englische übersetzt, oder den Rezepten aus dieser Zeit, die Volker Bach ausprobiert, um uns davon zu berichten, hatte man dort etwas mehr Fun, als uns das in Buch, Funk und Fernsehen vermittelt wird. Woran das wohl liegt?